Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Während unsere ganzen Kinder mit ihren Mitarbeitern ausziehen, könnt ihr vielleicht eurem Nachbarn, sofern ihr das noch nicht getan habt, mal einen guten Morgen wünschen und euch vorstellen, falls ihr euch nicht kennt. Dann nutzen wir optimal die Zeit. Ja, das ist ja nicht so selbstverständlich, dass sich hier jeder kennt. Wie Delia schon angekündigt hat, soll es heute darum gehen, unser Vater im Himmel. Die Gebetswoche steht ja dieses Jahr unter dem Motto, Jesus lehrt beten. Also können wir Tag für Tag, Zeile für Zeile über das Vaterunser nachdenken. Vater unser, das ist das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat und es beginnt mit der Zeile unser Vater im Himmel. Gebetet hatten die Menschen ja auch früher schon. Die entscheidende Frage ist eigentlich immer, zu wem beten wir da eigentlich? Wen oder was beten wir an? Und Jesus bebildert uns, wie Gott ist. Das ist uns überliefert im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Jesus sagt da, Gott ist unser aller Vater. So hat sich Gott zwar schon durch die Geschichte hindurch seinem Volk Israel vorgestellt, aber da es so viele Vatererfahrungen und Vorstellungen gibt, stellt sich ja immer wieder die berechtigte Frage, wie ist denn nun Gott als Vater? Und damit wir darüber Klarheit haben, zeigt uns Jesus eindrücklich in dem Gleichnis vom Vater und den Söhnen, welches Vaterbild für Gott zutreffend ist. Jesus sagt, so wie in dem Gleichnis, so ist euer Vater im Himmel. Indem wir Gott als unseren gemeinsamen Vater durch Jesus kennenlernen, können wir endlich mit allen menschlich verzerrten und schädigenden Vatervorstellungen, die wir auf Gott übertragen, Schluss machen. Auch heute in diesem Gottesdienst. 2015, das hatte ich letzten Sonntag schon gesagt, ist im Rahmen des Lutherjubiläums 2015 als Themenjahr Bild und Bibel erklärt worden. Jesus hat uns im ersten Jahrhundert in einem Gleichnis Gott als Vater bebildet und Rembrandt, ein berühmter Maler, hat im 17. Jahrhundert ein Gemälde gemalt, das 1766 von Katharina der Großen für die Ausstellung nach St. Petersburg, zwischendurch mal Leningrad, geholt wurde und dort noch zu erleben ist. Ich möchte euch heute einladen, mit mir in dieses Gemälde einzutauchen und damit in das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Ich wünsche mir, dass wir uns heute alle in diesem Bild wiederfinden und in die Umarmung des himmlischen Vaters hineinfinden. Das Gemälde, Öl auf Leinwand, 2,62 Meter auf 2,06 Meter, hat schon vielen Menschen eine tiefste Sehnsucht gespiegelt, ihres Herzens offenbar gemacht und dazu wurden viele Bücher geschrieben. Hier ist ein Heimkommen gemalt. Das Bild ist eine Einladung für uns, nach Hause zu kommen, nicht länger Zuschauer zu bleiben wie die Figuren, die auch im Bild dargestellt sind, sondern in die Umarmung des Vaters zu finden. Heimkommen ist ein Prozess, Schritt für Schritt an das Herz des Vaters zu kommen, der mit offenen Armen auf uns wartet. Rembrandt schuf aus einem tiefen inneren Erleben dieses Gemälde, in dem er Vater und Sohn, Gott und Mensch, Elternschaft und Kindschaft, dich und mich, Erbarmen und Elend in einem Kreis der Liebe malte. Die Umarmung von Vater und Sohn lässt uns teilnehmen, wenn wir dieses Gemälde anschauen, an einem Ereignis der Versöhnung, der Vergebung und der inneren Heilung. Was war denn die Vorgeschichte zu diesem Bild? Was war vorher geschehen. Vor der Rückkehr des Sohnes stand seine Abkehr. Der kniende Sohn hatte von seinem Vater die Auszahlung des Erbes verlangt und hatte dann sein Zuhause auf Jahre, eigentlich auf Nimmerwiedersehen verlassen, bis er zurückkehrt. Wir müssen die Geschichte aus der Zeit und der Kultur heraus verstehen, in der Jesus sie erzählt hat. Was Jesus da vom Sohn erzählte, ist für orientalische Kultur ein extremes Ärgernis. Der Sohn verlangt ja nicht nur die Teilung des Erbes, sondern auch das Verfügungsrecht über seinen Anteil. Und dieses Verfügungsrecht stand ihm erst beim Tod des Vaters zu. Sehr interessant ist, dass es eine Umfrage gab, von Marokko bis Indien, von Sudan bis in die Türkei. Menschen wurden befragt, was es bedeutet, wenn ein Sohn sein Erbe verlangt, solange der Vater noch lebt. Und die Antwort war immer die gleiche. So ein Verhalten kann man sich gar nicht vorstellen. Keiner hatte in seinem Dorf so etwas jemals erlebt oder konnte sich vorstellen, dass sich so ein Sohn verhalten würde. Also erst, wenn wir die Tiefe der Schande verstehen, die dem Vater von seinem Sohn damit zugemutet wird, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, können wir über die Reaktion, die liebende Reaktion des Vaters staunen, wie die Menschen in der Kultur, als Jesus das Gleichnis erzählte. So würde niemals ein menschlicher Vater reagieren. So unerschütterlich ist ausschließlich die Liebe unseres himmlischen Vaters. Der Sohn, der in dem Gleichnis sein Zuhause verlässt, hinter sich lässt und in ein fernes Land zieht, der drückt seine Rebellion, seine Ablehnung aus gegen das, was dem Vater heilig ist. Hier geht es nicht um einen positiven Ablösungsprozess, der gesund wäre. Es geht auch nicht bloß um eine Respektlosigkeit, sondern es geht hier um den Verrat an den höchsten Werten. Das ferne Land ist die Welt, in der das, was zu Hause als heilig gilt, verachtet wird. Das Weggehen und Wegsein von zu Hause ist hier die Ablehnung der Wirklichkeit, mit allen Fasern und Bereichen des Lebens Gott zu gehören. Kennen wir nicht auch Auflehnung gegen Gott aus unserem Leben oder in einzelnen Bereichen? Und schauen wir uns das Verlorensein näher an. Der vom Vater umarmte und gesegnete Sohn ist bei der Rückkehr ein armer, heruntergekommener Mann. Er ging mit viel Stolz, Überzeugung, unverschämtem Selbstbewusstsein und viel Geld vom Vater fort. Und mit nichts kehrt er heim. Er hat über die Jahre alles verloren. Sein Geld, Beziehungen, gutes Aussehen, seine Ehre, seine Selbstachtung, seinen Ruf. Alles wurde vergeudet. Der Vater sagt in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat über seinen zurückkehrenden Sohn: Mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der Sohn war lebendig tot, weil er unabhängig vom Vater war, der das Leben darstellt. Vaterlos, gottlos, tot. Rembrandt malt ihn mit kahlgeschorenem Kopf. Das wirkt wie der Kopf eines Gefangenen, Entwürdigten, einem, dem seine Individualität geraubt wurde, dessen Name durch eine Nummer ersetzt wurde. Rembrandt hat seine Kleider, die nur Unterkleider sind, und seinen ausgemergelten Körper gerade noch bedecken, als Kontrast gemalt zu dem weiten roten Umhang, den der Vater und auch rechts im Bild der ältere Bruder trägt. Der rote Umhang, der symbolisiert Rang und Würde. Die hat der zurückkehrende Sohn nicht mehr. Der kniende Sohn hat keine Ummantelung. Sein gelblich-brauner, zerrissener Kittel bedeckt seinen erschöpften Körper, der alle Kraft verloren hat. Seine Fußsohlen, seine entglittene eine und zerrissene andere Sandale erzählen die Geschichte eines langen, demütigenden und schmerzhaften Weges. Finden wir uns wieder in dem erschöpften Sohn? Haben wir vielleicht auch eine schmerzliche Reise hinter uns? Der Sohn ist jetzt einer, dem alles genommen wurde. Nur eines nicht. Und das malt Rembrandt ganz bewusst symbolisch in sein Bild. Er trägt noch sein Schwert. Ich gehe jetzt mal hin und zeige es euch, weil es nicht sehr deutlich zu sehen ist. Rembrandt malt den Sohn mit einem Schwert. Das soll das einzig verbleibende Zeichen von Würde sein, als Merkmal seiner edlen Abstammung. Damit drückt Rembrandt aus, was Jesus erzählt hat, dass am Tiefpunkt seines Lebens in der Fremde diese Wahrheit wieder auftaucht in seinem Leben, die er festhält, dass er doch der Sohn des Vaters ist. Und deshalb konnte er sich besinnen. Sein Besinnen, seine Rückkehr und seine Umkehr beweisen, dass er sich an sein Zuhause erinnert hat und diese Erinnerung nicht aufgegeben hat. Rembrandt hat diese Wahrheit der Zugehörigkeit mit diesem Schwert symbolisiert und das ruft uns heute und erinnerte uns daran, wer wir sind, zu was wir berufen sind. Unser himmlischer Vater hat uns zu Kindschaft berufen. Und diese Erinnerung, diese Wahrheit kann uns heute die Kraft geben, von woher auch immer, aus der Distanz in Gottes Nähe, in die Umarmung des Vaters zu kommen. Das Schwert bezeichnet also unsere Identität. Gott sagt schon im Alten Testament, Leben und Tod lege ich vor dich hin, Segen und Fluch, darum wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, liebe deinen Vater im Himmel, höre auf seine Stimme und halte dich an ihn. Wir müssen und dürfen uns entscheiden. Judas verriet Jesus, Petrus verleugnete ihn. Beide waren darin gleich als verlorene Kinder. Judas, der nicht mehr an der Wahrheit festhalten konnte, dass er immer noch geliebt war, erhängte sich. Um in unserem Gemälde zu bleiben, verkaufte Judas das Schwert seiner Identität, seiner Sohnschaft. Petrus dagegen besann sich auf seine Sohnschaft mitten in seiner Verzweiflung und kehrte unter Tränen um. Judas wählte den Tod, Petrus das Leben. Und wir stehen immer wieder vor so einer Wahl. Wir werden immer wieder versucht sein, die enge Verbindung zum Vater und dem grundlegenden Gesegnetsein zu schwächen oder zu verlieren. Und wenn wir das zulassen, dann geben wir Mächten des Todes Herrschaft über uns. Und das geschieht immer da, wo wir denken, ich bin nutzlos, ich bin eine Last, ich bin ein Problem, ein Konfliktfall, nicht wertvoll, nicht der Liebe wert, nicht Gottes Liebe wert. Der zurückgekehrte Sohn ruft uns zur Entscheidung aus negativen Gedankenspiralen heraus, die uns vom Vater fernhalten, auszusteigen und nicht wieder weiter mit einem verdunkelten Bewusstsein über uns selbst und andere zu leben. Das Schwert des zurückkehrenden Sohnes auf dem Gemälde erinnert uns, uns bloß nicht unsere Berufung stehlen zu lassen, sondern uns in die liebevolle Umarmung des Vaters fallen zu lassen. Kind werden. Wenn wir uns ansehen, wie zärtlich und doch kraftvoll der Vater die Schultern seines Sohnes umfasst und ihn ans Herz drückt, dann soll das in uns eine Sehnsucht wecken, auch so heimzukehren wie er, so umarmt zu werden wie er. Ich bin überzeugt, dass wir alle ausnahmslos in uns diese Sehnsucht tragen, nach Hause zu kommen, in diese Geborgenheit einzutauchen und darin auszuruhen, neu zu Kräften zu kommen, wie dieser Sohn. Kind, komm zu mir, ruh dich bei mir aus, ich halte dich fest, möchte unser himmlischer Vater uns heute zusprechen. Wie wohltuend ist das, die segnenden Hände des Vaters hautnah und stark auf uns zu spüren. Wollen wir dem Vater so nahe kommen? Wir alle, ganz egal, wie bewegt und herausgefordert unser Leben ist, egal, welches Maß an Kraft wir besitzen, wenn wir nicht leer laufen und verloren gehen wollen, dann brauchen wir es, an diesem gesunden Herzschlag des Vaters dran zu sein. Aber diesen Herzschlag können wir nur aufnehmen in der Nähe des Vaters. Wirklichen Frieden für diese Zeit und alle Ewigkeit gibt es nur in der Intimität mit dem Vater. Dazu müssen wir uns hinknien, vertiefen, unser Ohr an seiner Brust haben, damit wir ununterbrochen seinem Herzschlag lauschen können. Denn dann, wenn wir das tun, können wir diesen Herzschlag aufnehmen und ihn weitergeben, können selbst ermutigend, kraftvoll, wirkungsvoll aus der Ewigkeit in die Situationen unseres Lebens sprechen, aus der unvergänglichen Freude in die kurzlebigen Momente. Nur am Herzen Gottes gewinnen wir den wichtigen prophetischen Blick, Menschen und die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht und Menschen zunehmend zu lieben, wie Gott es tut. Jesus sagt deutlich, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Jesus verlangt ja nicht, dass wir Kinder bleiben, sondern Kinder werden auch an den Kopf eines Babys. Ja, dieser Sohn machte sich auf und wurde neu Kind. Dieser Sohn bekam eine zweite Unschuld. Er erlebte Vergebung. Wollen wir das zulassen, uns in die Arme des Vaters fallen zu lassen, mit aller Schuld und allem Schmerz und unserer gesamten Zukunft? Eine der größten Herausforderungen ist das Zugeben und Annehmen nötiger Vergebung. In uns Menschen steckt etwas, das uns an den Sünden und an sündigen Haltungen festhalten lässt. Aber das hält uns davon ab, Gott unsere Vergangenheit bereinigen zu lassen, uns einen völlig neuen Anfang gewähren zu lassen. Während Gott die volle Würde unserer Sohnschaft und Tochterschaft herstellen möchte, bestehen wir manchmal leider darauf, lieber als Tagelöhner auf dem Hof des Vaters zu sein. So hatte sich das nämlich der zurückkehrende Sohn gedacht. Zurückkommen, sich entschuldigen und als Arbeiter auf dem Hof leben. Immerhin. Aber der Vater wollte nichts weniger als seine Sohnschaft wiederherstellen. Wollen wir das? Wollen wir wirklich von Gott in die Verantwortung von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden? Wünschen wir uns vollständige Vergebung, damit wir auch in eine ganz neue, völlig neue Lebensweise eintauchen können mit völlig anderen Möglichkeiten? Wollen wir uns von der tief verwurzelten Auflehnung gegen Gott losreißen und uns ganz der Liebe Gottes hingeben, dass wir tatsächlich verwandelte Menschen werden? Vergebung annehmen verlangt die uneingeschränkte Bereitschaft, Gott Gott sein zu lassen. Verlangt ihn, alles heilen, wiederherstellen und erneuern, vollbringen zu lassen, das er möchte. Tagelöhner bleiben auf Abstand, aber geliebte Kinder erheben den Anspruch auf ihre volle Würde. Interessanterweise hat Rembrandt auch Zuschauer ins Bild gemalt. Zwei Männer und zwei Frauen, die am Rand des Lichtraumes stehen, in dem der Vater sein Kind empfängt. Kann es sein, dass wir auch als Randfiguren leben und vielleicht sogar bewusst die Rolle eines Zuschauers spielen? Welche Position wollen wir einnehmen? Lieber die relativ sichere, kritische Beobachterposition behalten oder zum zurückkehrenden, verwundbaren Kind werden? Alle Zuschauer in dem Bild verkörpern verschiedene Weisen, sich nicht zu engagieren. Man kann gleichgültig sein, neugierig, in den Tag hineinträumen, im Hintergrund stehen bleiben, sich irgendwo anders im Hintergrund anlehnen, sich mit verschränkten Armen zuschauend hinsetzen oder mit geschlossenen Händen dastehen. Wir kennen diese Haltung alle aus unserem Leben. Alles Haltung, nicht unmittelbar beteiligt zu sein, nicht einbezogen zu sein. Aber der Vater ruft uns in Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Wer beim Vater ankommt, wird wahrhaft Kind und verliert die Zuschauerrolle. Der wird Kind und ist keine Randfigur mehr. Das Gleichnis und dieses Bild rufen uns hinzu, rufen uns vom Zuschauer zum Teilnehmer, vom Richter zum umkehrenden Sünder, vom Nachdenker über die Liebe zu jemandem, der sich von Gott bis zum Letzten lieben lässt, dass er diese Liebe weitergeben kann. Haben wir es jemals gewagt? Wollen wir es heute wagen, in die Mitte zu treten, niederzuknien und uns von dem vergebenden Gott umarmen zu lassen? Wollen wir uns mit unserem ganzen Leben diesem guten Vater anvertrauen? Wollen wir heimkehren und bei unserem himmlischen Vater bleiben, der ein eifernder Liebhaber ist und uns jederzeit ganz will? Und noch ein Aspekt, Jesus wurde für uns der verlorene Sohn. Die Geschichte und das Bild berühren auch das Geheimnis, dass Jesus für uns alles aufgegeben hat. Jesus für uns. Er gab nicht alles auf für sich selbst, sondern für uns. Er war kein sich auflehnender Sohn, sondern der gehorsame Sohn, der sich aussenden ließ, um uns, Gottes verlorene Kinder, nach Hause zu holen. Es gibt keinen Weg zum Vater außerhalb des Weges, den Jesus für uns ging. Paulus schreibt dazu im Neuen Testament, denn es hat Gott gefallen, in Jesus die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. durch Jesus haben wir einen himmlischen Vater. Rechts am Bildrand steht der ältere Sohn, auch in einem roten Mantel wie der Vater und ihm darin ähnlich, verloren in Anklage und Härte. Er war nicht zu Hause, als sein Bruder zurückkam. Mit den Zuschauern, zu denen er hier in dem Bild von Rembrandt gehört, fasst er den großen geistlichen Kampf und das Ringen um unsere Entscheidung zusammen. Der ältere Sohn zeigt das Drama, vielleicht das Drama, das sich auch in uns abspielt, wo noch offen ist, wie wir uns entscheiden werden. Als der jüngere Sohn damals das Erbe ausgezahlt bekam, zahlte der Vater ja beide Söhne aus. Und da man früher dem ersten Sohn das Doppelte gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass der ältere sogar das Doppelte dadurch erhielt. Er war nie, zu keiner Zeit benachteiligt, selbst wenn er das fühlte. Der ältere Sohn war ein anderer Typ als sein Bruder. Er wählte lieber die Sicherheit und Gewohntes als ein Abenteuer. Er war eher angepasst und pflichtbewusst. Der ältere Sohn ist äußerlich dem Vater sehr ähnlich. Er und der Vater haben viel gemeinsam. Und die Gemeinsamkeit wird in dem Gemälde durch das Licht betont, das sein Licht ganz unmittelbar mit dem leuchtenden Gesicht des Vaters verbindet. Aber da ist doch ein ganz schmerzlicher Unterschied zwischen dem Vater und dem älteren, dem stehenden Sohn. Der ältere Bruder tritt mit großer Zurückhaltung auf. Er schaut zu. Er sieht auf den Vater, wie der seinen Bruder umarmt, aber ohne Freude. Er teilt nicht, noch nicht, die Freude des Vaters, das Herz des Vaters. Der Vater beugt sich über den heimkehrenden Sohn, aber der ältere Bruder steht steif da. Diese Haltung wird noch durch den Stab betont, der von seiner rechten Hand zum Boden geht. Er hat etwas in der Hand, worauf er sein Leben baut. Der Mantel des Vaters ist weit umfangend. Der des Sohnes hängt eng am Körper. Er öffnet sich nicht so einfach. Die Hände des Vaters sind ausgestreckt und liegen auf dem Heimkehrenden in einer Geste des Segens. Die Hände des Bruders sind eng am Leib zusammengelegt. Auf beiden Gesichtern ist Licht zu sehen, aber das Licht des Vaters durchströmt seinen ganzen Körper, vor allem die Hände, und umgibt dadurch den jüngeren Sohn mit einer Hülle von Wärme. Dagegen ist das Licht auf dem Gesicht des älteren Bruders kalt, zieht keine Kreise. Seine Gestalt bleibt im Dunkel, seine zusammengelegten Hände im Schatten. Der ältere Sohn wurde ein verlorener Sohn, wie sein Bruder. Äußerlich tat er alles, was man von einem guten Sohn erwarten kann. Äußerlich war er nah, aber innerlich doch fern dem Vater. Erkennen wir uns auch im älteren Bruder? Keine echte Freude an dem, worüber sich Gott freut? Keine Begeisterung über die Geschwister? Keine Begeisterung für Gnade und Barmherzigkeit? Verschlossenheit, Zurückhaltung, Distanz, Zuschauer. In der Klage des Älteren, von der Jesus berichtet, zeigt sich eine tiefe Verärgerung, Verbitterung und sein Verlorensein. Seine Klagen führen ihn in eine Spirale von Verurteilung und Selbstverurteilung, Selbstgerechtigkeit und Selbstablehnung, Perfektionismus, Stolz, Vorurteil, trauriger Ernst, Schatten von Fanatismus, Groll, Griesgrämigkeit, Verbitterung, Kälte. Es geht ihm um Richtigkeit, mehr als um Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Gehorsam und Pflicht sind bei ihm zu einem Joch geworden. Er denkt und fühlt und lebt nicht entsprechend seiner edlen Würde, sondern als Knecht. Aber sein Vater, unser himmlischer Vater, sucht Liebhaber, Kinder, doch keine Knechte. Das Verlorensein des älteren Sohnes ist schwerer zu greifen. Schließlich macht er ja auch lauter Dinge, die richtig sind. Doch als er mit der Freude über die Heimkehr seines Bruders konfrontiert wurde, da kam in ihm eine brodelnde böse Macht zum Ausdruck, die bislang vielleicht gut verborgen war. Freude und Verbitterung kann es nicht zusammengeben. Und deshalb tut sich der ältere Sohn so schwer damit, in dem Gleichnis das Fest des Vaters zur Heimkehr des Bruders mitzufeiern. Rembrandt malt statt eines Festes das strahlende Licht und die stille Freude, die zum Haus Gottes gehört. Die lichterfüllte Umarmung des Vaters ist das Haus Gottes. Musik, Tanz und Freude sind im Licht begriffen. Das Licht auf dem Gesicht des stehenden Sohnes zeigt, dass er auch zum Licht berufen ist. Wie wird er sich entscheiden? Wie wird die Geschichte weitergehen? Wir, in denen ebenso Anteile des knienden wie des stehenden Sohnes sind, wir entscheiden, ob wir uns in die Umarmung des Vaters knien. Wir entscheiden, ob wir uns neben unsere Geschwister hinknien. Und wir entscheiden, ob wir die Umarmung und Freude des Vaters teilen. Sicher ist, unser Vater umarmt unsere Geschwister. Den Vater gibt es gar nicht ohne die Geschwister. Und deshalb feiern wir weltweit die Gebetswoche und wir feiern sie konkret in unserem Bezirk hier in Barmbek und Eilweg. Als Geschwister, wir haben einen himmlischen Vater. Die Liebe des Vaters, mehr als alle anderen Geschichten der Bibel, bringt das Gleichnis vom Vater und den Söhnen die Grenzenlosigkeit der erbarmenden und verbindenden Liebe Gottes zum Ausdruck. Wenn wir in das Gleichnis und das Bild dazu eintauchen, dann sehen wir, dass hier viel mehr geschieht als eine kleine erbarmende Geste eines Vaters gegenüber einem ungehorsamen und ihm Kummer bereitenden Kind. Da ist das große Ereignis zu sehen, das Ende aller Auflehnung, Versöhnung, Wiederherstellung, echter Frieden. Es ist, als wenn die Hände des Vaters immer schon ausgestreckt waren, selbst als noch keine Schultern da waren, auf denen sie ruhen konnten. Gott hat seine Arme nie zurückgezogen. Er hat nie den Segen vorenthalten. Er hat nie aufgehört, uns als Söhne und Töchter zu lieben, zu sehen. Der liebende Vater konnte seinen Sohn nicht zwingen, zu Hause zu bleiben. Und er wird uns nicht zwingen, in seiner Umarmung zu leben. Aber solange wir leben, hält der Vater Ausschau nach uns mit ausgebreiteten Armen. Und er wird uns aufnehmen und uns zuflüstern: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Du gefällst mir, an dir habe ich meine Freude und gemeinsam als Geschwister, er sollte meine Liebe in die Welt bringen. Und das ist das Ziel, werden wie der Vater. Die Geschichte teilt hier nicht zwei Typen in Gut und Böse ein. Wir tragen alle Anteile von beiden Söhnen in uns. Nur der Vater ist gut, er liebt beide. Der Vater geht beiden im Gleichnis Jesu entgegen. Er will, dass beide am Tisch sitzen und seine Freude teilen. Ob wir uns nun gerade mehr oder im einen oder im anderen Sohn wiederfinden, das Entscheidende ist unsere Berufung. Gottes Verlangen ist es, dich und mich so nach Hause zu bringen, dass wir dort werden wie der Vater. Der Vater bringt im Bild unsere Berufung am besten zum Ausdruck. Wir sind dazu geschaffen, ihm darin zu gleichen, dass wir solche Väter und Mütter werden, die ihre leiblichen, aber auch ihre geistlichen Kinder und überhaupt alle Menschen, mit denen sie zusammenkommen, so empfangen wie der Vater, so hineinziehen in eine Umarmung. Schauen wir den Vater an und spüren wir die Kraft der Berufung zu werden wie unser himmlischer Vater. Wollen wir so einladend werden? Andere einladen zum Fest des Vaters? Gott weiß, dass die Menschen um uns nicht nur gute Freunde und Geschwister brauchen. Wir werden gebraucht als Väter und Mütter, die die Kraft echter Barmherzigkeit für sich in Anspruch nehmen und dadurch andere an Gottes Herz ziehen. Mal gleichen wir mehr dem einen, mal dem anderen Sohn. Aber es geht darum, uns aufzumachen, zu werden wie der Vater. Dass wir uns zutrauen, solche barmherzigen Mütter und Väter zu werden, so wie es unsere Berufung ist. Aus der Nähe des himmlischen Vaters heranzuwachsen zu barmherzigen Müttern und Vätern. Für viele, die noch unterwegs sind, auf dem Weg sind oder die zuschauen. Ich möchte euch einladen, zu werden wie unser himmlischer Vater, mit seinem unbedingten Willen zur Umarmung und seiner erbarmenden und verbindenden Liebe immer ähnlicher zu werden. Wir haben jetzt dazu Gelegenheit, in einer Zeit der Anbetung, indem wir uns in Gebeten dem Vater nähern, indem wir ihn loben, ihn anbeten, innerlich vor ihm niederknien. Jeder, der es möchte, kann nach vorne kommen und gemeinsam oder mit anderen Abendmahl hier einnehmen. Denn das Abendmahl ist ein starkes Zeichen. Und wer das heute schmecken möchte, dass er in diesen Bund mit dem Vater eintritt, in diesen Bund, den Jesus für uns ermöglicht hat, indem er sein Leben für uns gab, der darf nach vorne kommen. Brot und Traubensaft als Zeichen, dass Jesus sein Leben für uns gab. Jesus sein Blut für uns hat fließen lassen und wir Vergebung neu in Anspruch nehmen dürfen, Befreiung, Kindschaft. Abendmahl als starkes Zeichen, diesen Bund zu schmecken. Und wir können Gebet annehmen. Hinten an unserer Rückwand werden Gebetsteams sein, die segnendes Gebet anbieten für alle, die ein Anliegen auf dem Herzen haben und sich einfach Gottes Segen wünschen, diese Berührung ausgedrückt haben möchten von anderen Menschen, die wir auf diesem Bild hier gesehen haben. Lasst uns dem Herzen des Vaters nahe kommen. Amen.